Leben mit Gott. Darum geht es natürlich. Worum sollte es sonst gehen im Gottesdienst? Heute ist der vierte Teil der Predigtreihe Leben mit Gott dran. Das liebe Geld. Das mag jetzt ein kleiner Bruch sein zu einer Kindersegnung und zum Lobpreis, aber das gehört nun mal auch zu unserem Leben. Und mit Sicherheit gehen eure Gedanken bei diesem Stichwort Geld sofort in eine bestimmte Richtung. Das ist so. Mit bestimmten Worten und Werten verbinden sich sofort irgendwelche Assoziationen, ganz persönlich und eigene. Und möglicherweise erscheint sofort vor eurem inneren Auge der letzte Kontoauszug bei diesem Stichwort. Vielleicht mit der Freude zu sehen, da hat sich ein bisschen Polster angesammelt. Oder mit dem Schmerz, so schlimm doch. Ich sage mal gleich am Anfang der Predigt, es geht heute nicht um Folgendes. Es geht nicht um einen Spendenaufruf, weder für den Gemeindehaushalt noch für andere gute Projekte. Es geht auch nicht darum, dass ihr hinterher aufgeschrieben habt, für was ihr in der nächsten Zeit euer Geld ausgeben wollt. Es geht heute nicht um etwas Geld, sondern es geht um alles. Es geht um einen neuen Blickwinkel. Und dazu nehme ich einen Hauptgedanken des Textes Römer 12, Vers 1 und 2 auf und ich lese noch einmal diesen Text, der sich ja durch diese Predigtreihe zieht. Römer 12, 1 und 2. Fängt auch an mit der Barmherzigkeit Gottes. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Paulus formuliert das Leben eines an Gott gläubigen Menschen als Gottesdienst. Also als ein Gottesdienst, der jetzt nicht eine Veranstaltung zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort ist, sondern ein Gottesdienst als unser ganzes Leben. Unser gesamtes Leben kann und soll Gott dienen. Und mit diesen Worten wird schon klar, es geht nicht um etwas, es geht immer um alles, um das ganze Leben. Gottes Liebe fordert eine Antwort. Und Paulus hat in den Versen und Kapiteln vorher die ganze Liebe Gottes, den ganzen Heilsplan entfaltet. Den werde ich jetzt nicht mit entfalten, den könnt ihr ja gern in Ruhe nochmal durchlesen zu Hause. Die einzig sinnvolle und entsprechende Antwort auf Gottes Liebe, auf diese Barmherzigkeit ist Hingabe. Und zwar nicht Hingabe von ein bisschen von dem, was übrig ist in unserem Leben, sondern Hingabe unseres ganzen Lebens an Gott. Das ist die adäquate Antwort. Daran hat Gott Freude. Und auch bei dieser Formulierung entstehen doch Bilder im Kopf oder im Herzen. Was empfindet ihr oder seht ihr, was kommt euch in den Kopf, ins Herz, wenn ihr daran denkt, Gott hat Freude an uns und unserem Leben? Das müsst ihr mir jetzt nicht sagen, aber lasst mal ein Bild entstehen und nehmt das mit. Gott freut sich über uns. Gott freut sich, wenn er mit uns gemeinsam unser Leben gestalten kann. Er will nicht, dass wir alleine durchs Leben gehen. Er will uns zur Seite stehen, uns fordern, uns fördern und uns auf einen guten Weg bringen und da begleiten. Das mag manchmal auch heißen, dass er uns auf etwas aufmerksam macht, was noch nicht auf diesem guten Weg ist. Eine Verhaltensweise, ein Schwerpunkt, den wir in unserem Leben gesetzt haben, ein Gedanken, vielleicht etwas, was uns von Gott fernhält. Gott aber will uns in seiner Nähe haben und auf seinem Weg. Das ist sein größter Wunsch. Und immer wieder gibt es im Neuen Testament die Aufforderung, dass wir unser Leben überprüfen. Dass wir überprüfen, ob wir auf diesem Weg noch sind, den Gott mit uns gehen möchte. Ob unser Weg dem entspricht, was Christus will. Wir werden aufgefordert, darüber nachzudenken. Und ich denke, dass diese Aufforderungen deutlich machen, dass das nicht immer so einfach ist. Einmal eine Entscheidung getroffen zu haben, ist keine Garantie dafür, dass wir immer richtige Entscheidungen treffen danach. Es ist ein guter Anfang, aber es ist noch nicht der Weg. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, prüft, was Gottes Wille ist, sagt Paulus. Gott will, dass wir in allen Lebensbereichen nach dem fragen, was Gott eigentlich will. Und dass wir in allen Lebensbereichen uns nach seinen Maßstäben richten und nicht nach den Maßstäben, die man so hört. Und Gott will uns dabei helfen. Ausgerechnet beim Vorbereiten dieser Predigt wurde in der letzten Woche klar, dass wir einen unerwartet sehr hohen Betrag ausgeben müssten, damit unser Auto noch durch den TÜV kommt. Und ich gebe zu, ich habe mich richtig geärgert darüber. Wir haben seit einiger Zeit mit voller Absicht ganz wenig Geld für Urlaub ausgegeben, damit wir ein bisschen Polster haben. Aber nicht für ein Auto. Nicht für etwas, was einfach zu funktionieren hat. Sondern vielleicht für etwas Schönes oder für einen richtigen Notfall, aber nicht für ein Auto. Das wurde für mich eine interessante Predigtvorbereitung. Denn im Prinzip muss ich mir die Predigt selber halten. Ihr könnt jetzt gerne zuhören bei den nächsten Gedanken, die da noch kommen. Frage: Wie können wir verantwortlich und entspannt mit unserem Geld umgehen? Das scheint ja wirklich nicht so einfach zu sein. Im Jahr 2012 hatten wir in Deutschland mehr als 5,5 Millionen überschuldete Menschen. Überschuldet in dem Sinne, Menschen haben so viel Schulden, dass sie nach menschlichem Ermessen in ihrem Leben das nicht mehr wuppen können. Kreditkarten, Online-Einkäufe, das macht es uns alles so einfach. Man sieht überhaupt nicht mehr, was wir eigentlich mit dem Geld machen. Und schon viele Jugendliche tappen in diese Falle. Ich glaube, dass ein Problem ist, dass wir Dinge wollen, die wir uns gar nicht leisten können. Das ist nicht nur typisch amerikanisch, ich glaube, das ist mittlerweile auch typisch deutsch. So wie andere sie auch sich leisten können, glauben wir können uns das auch leisten. Und wir wollen das jetzt und sofort am besten. Wobei noch die Frage ist, ob die anderen sich das wirklich leisten können oder ob sie nicht auch Probleme damit bekommen. Ich kenne Leute, die tatsächlich erst dann ein neues Auto kaufen, wenn sie das Geld zusammengespart haben. Aber das ist, glaube ich, eine Ausnahme. Und ich denke, auch für ein Haus mag das kaum anders möglich sein. Natürlich nehmen wir dafür einen Kredit auf, logisch. Dafür hat man aber auch einen guten Gegenwert. Aber was kaufen wir nicht alles ein, was wir noch nicht einmal wirklich brauchen? Und das weiß wahrscheinlich oder hoffentlich jeder für sich selber am besten. Frage, wenn wir diese Dinge nicht wirklich brauchen und wenn wir uns sie noch nicht mal leisten können, warum? Um alles in der Welt kaufen wir sie dann. Ich denke, die Antwort ist relativ einfach. Wir erwarten uns etwas von den Dingen, davon, dass wir sie haben, gekauft haben. Vielleicht einfach ein Stück Freude. Wenn ich mir neue Noten fürs Klavier kaufe und ich die irgendwann mal kann, dann freue ich mich. Das ist schön. Oder Anerkennung. Es gibt Statussymbole, die wir uns kaufen. Und davor sind auch wir als Menschen, die mit Gott unterwegs sind, nicht gefeit. Wir erwarten uns vielleicht ein Stückchen Glück. Wenn schon alles andere im Moment nicht so funktioniert, dann wenigstens mal ein paar neue Klamotten oder einen neuen Fernseher. Da weiß man noch, was man hat. Denkt jetzt mal nicht für die anderen, sondern denkt mal, was euer ist, ja, bitte. Und beim Geld geht es uns, glaube ich, ähnlich. Mit Geld oder Geld bedeutet nicht Geld an sich, sondern ein Stück Sicherheit. Wenn wir ein bisschen Geld haben, dann gibt es ein bisschen Sicherheit. Wir sichern uns ab für morgen, für die nächste Woche, für den Ruhestand. Und sicher beschleicht euch auch manchmal das Gefühl, dass ein bisschen mehr Geld doch sehr beruhigend wäre. So, wenn das Konto ausgeglichen wäre oder ein bisschen Polster da wäre oder wenn wir uns weniger Sorgen machen müssten. Die Frage ist, ob das nicht ein Trugschluss ist, ob Geld so etwas leisten kann. Ich lese uns einen Text aus Lukas 12. In der neuen Genfer Übersetzung ist dieser Abschnitt mit der interessanten Überschrift versehen, der arme Reiche. Lukas 12, ab Vers 13. Da rief einer aus der Menge: Lehrer, sag doch meinem Bruder, er soll unser Erbe gerecht mit mir teilen. Aber Jesus wies ihn zurück: Bin ich etwa euer Richter oder euer Vermittler in Erbstreitigkeiten? Dann wandte er sich an alle: Hütet euch vor der Habgier. Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. An einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit meinte. Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Er überlegte: Wo soll ich bloß alles unterbringen? Meine Scheunen sind voll, da geht nichts mehr rein. Er beschloss: Ich werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen, so groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Dann will ich mich zur Ruhe setzen. Ich habe ausgesorgt. Jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ich will gut essen und trinken und mein Leben genießen. Aber Gott sagte zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? So wird es allen gehen, die auf der Erde Reichtümer sammeln, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Jesus erzählt wie oft eine Geschichte, um etwas deutlich zu machen. Und was ist jetzt das Problem an diesem Menschen? Sein Problem, sein Fehler ist ja nicht, dass er reich ist oder dass er Erfolg hat. Sein Fehler ist auch nicht, dass er ein Konzept hat, wie er damit umgeht, neue Scheunen zu bauen. Sein Fehler ist der Gedanke: Ich habe ausgesorgt, jetzt lasse ich es mir gut gehen, und lässt Gott raus. Und in diesem fiktiven Gespräch, was hier stattfindet, sagt Gott zu ihm: In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Also ganz platt gesagt: Du stirbst. Und jetzt? Was soll das alles? Was hast du jetzt davon? Dieser Mensch sammelt Schätze und ist doch nicht reich bei Gott. Er steht vor Gott mit leeren Händen da. Und das ist schon ein bisschen krass auf den Punkt gebracht. Aber so ist Jesus ganz oft, wenn er versucht, Menschen auf etwas deutlich zu machen, was schief läuft in ihrem Leben. Es ist krass, weil wir können doch nicht jeden Tag darüber nachdenken, dass wir mal sterben werden. Das geht doch nicht. Aber im Prinzip ist es das, was Jesus dem Menschen vorwirft. Du denkst nicht weit genug. Und der Mensch dachte schon, er plant doch schon so weit im Voraus. Das war doch gut. Aber letztendlich plant er nicht weit genug. Er denkt nicht daran, dass er eines Tages stirbt und dann vor Gott steht. Und dann zählt das Ganze nicht mehr. Er denkt zu kurzfristig. Es zählt eben nicht nur, wie wir hier finanziell und materiell über die Runden kommen. Es geht darum, das Ganze im Blick zu haben, unser ganzes Leben. Das über das Leben hier auf der Erde hinausgeht. Das ist die Perspektive Jesu. Das will er hier deutlich machen. Und von dieser Perspektive aus, von diesem Blickwinkel Jesu auf das Ganze, können wir dann Schlussfolgerungen ziehen für unser Leben, für konkrete Entscheidungen. Jesus regt an, grundsätzlich über Werte nachzudenken. Welche Werte tragen mich durch das Leben? Nicht nur, wie bin ich einigermaßen gut versorgt. Es geht um das Fundament. Welches Fundament ist belastbar und bricht nicht gleich zusammen? Wann und wie sind wir reich bei Gott? Auf was kann ich mich wirklich verlassen? Auf meinen Kontostand ja nicht, das merke ich ja gerade. Auf meine Rente? Ich bin dankbar, dass wir in einem sogenannten Sozialstaat leben, wo es doch wenigstens noch eine gewisse Sicherheit gibt. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Ob allerdings die Menschen meiner Generation später tatsächlich einmal von ihrer Rente werden leben können, das weiß keiner. Mich würde das ein bisschen beruhigen, wenn ich das wüsste. Das wäre ganz schön zu wissen, dass das klappt oder ob es klappt. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Als wir eine private Rentenzusatzversicherung abschließen wollten, wurden wir gefragt, wie viel Geld wir denn später wohl benötigen würden. Weiß ich nicht. Woher soll ich das wissen? Und da war mir klar, ich weiß gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wie das später werden wird. Wie viel ich brauche, ob ich genug haben werde, weiß ich nicht. Letzte Sicherheit, als letzte Sicherheit bietet sich Geld nicht an. Die Finanzkrise macht das deutlich, die Inflation, die Überschuldung sind mehr als sanfte Hinweise darauf, dass Geld keine gute Sicherheit ist. Es gibt eine Untersuchung von Lottomillionären. Die meisten dieser Menschen sind nach 2 Jahren mindestens genauso unglücklich wie vorher und müssen auch wieder arbeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass mich das beruhigt. Es erschreckt mich eher ein bisschen. Auf der anderen Seite völlig logisch. Geld kann nicht unser Leben regeln. Und es scheint nicht so einfach zu sein, auch mit viel Geld umzugehen. Einige von uns wissen, dass es auch nicht einfach ist, mit wenig Geld umzugehen. Aber viel Geld ist auch nicht einfach. Und vor allem ist es keine Garantie für ein gutes und gelingendes Leben. Weder viel noch wenig Geld ist maßgeblich oder muss maßgeblich sein für die Qualität unseres Lebens. Und ich halte den Einfluss, den wir auf die Menge unseres Geldes haben, das wir besitzen, sowieso für relativ gering. Ich glaube eher, dass wir lernen müssen, mit dem, was wir haben, umzugehen. So wie der Apostel Paulus das im Philipperbrief sagt. Er sagt in Philipper 4, 11 bis 13 folgendes. Das ist so eine Art Fazit, das er am Ende dieses Briefes zieht und den Philippern sagt: Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Das ist die Erfahrung des Paulus. Er kann beides. Und ich glaube, darum geht es, dass wir lernen, damit umzugehen, mit dem, was wir haben. Übrigens wird manchmal fälschlicherweise Geld als Problem gesehen. So gesehen, dass die Bibel Geld verurteilt. Aber das stimmt nicht. Geld an sich wird in der Bibel nicht als schlimm gesehen. Im Gegenteil. Im Alten Testament gilt ja Reichtum häufig als Symbol dafür, dass Gott einen Menschen segnet. Und mit Geld können wir eine Menge Gutes tun. Es ist die Gier nach Geld, die verurteilt wird. Die ist das Problem, das Hängen am Geld, das einseitig konzentriert sein, die Bewertung, die wir dem Geld zumessen, die Wichtigkeit, die es für uns hat, darauf, dass wir meinen, uns verlassen zu können, wenn wir genug Geld haben, dann ist alles in Ordnung. Das Geld wird es schon richten. Ein falscher Blickwinkel. Und der wird stark kritisiert in der Bibel. Verlassen können wir uns allein auf Gott. Ich schließe mit 2 Anmerkungen und Anmerkungen zu diesen Anmerkungen. Erstens, wir sind zum Haushalten berufen, zum Haushalter sein. Viele von euch kennen den Vers aus 1. Petrus 4, 10. Petrus schreibt da: Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Oder etwas moderner formuliert: Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Also es geht um unterschiedliche Dienste, die Gott verteilt, die wir von Gott empfangen haben. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, diese gut zu verwalten. Und zwar so, dass Gott geehrt wird und zum Wohl der Menschen. Petrus spricht hier von Gaben und Fähigkeiten, aber es geht auch da wieder um mehr, um alles, um unsere Zeit, die Gott uns anvertraut. Das ist nicht unsere Zeit. Es ist Gottes Zeit, die Gott uns anvertraut. Unsere Energie, unsere Gedanken, unsere materiellen Besitztümer genauso, unser Geld. Und das ist die Frage, die ich uns stelle: Sehen wir uns als Haushalter und Verwalter, so wie Gott uns einsetzt? Oder nicht doch vielleicht lieber und eher als Besitzer, Eigentümer, um jetzt da mal keine Unterscheidung zu machen? Ich glaube, dass wenn wir an diesem Punkt neu nachdenken, wir tatsächlich eine neue Beziehung und einen neuen Umgang lernen können. Wenn wir das, was Gott uns anvertraut, als Leihgabe verstehen. Gott setzt uns ein, um damit gut umzugehen. Es ist keine Belohnung dafür, dass wir besonders gut sind. So ist Gott nicht. Eine Leihgabe, um verantwortungsvoll in dieser Welt zu Gottes Ehre und zum Wohl der Menschen uns einzusetzen. Wenn wir diese Perspektive eines Haushalters haben, dann können wir im Einzelfall daran entscheiden, wem dient das jetzt? Wofür benutze ich das? Und natürlich dürfen wir uns auch mal ein Eis gönnen oder mehr. Ich bin davon überzeugt, dass Gott Gutes will und dass er sich freut, wenn wir uns über was freuen, was wir vielleicht nicht unbedingt brauchen. Aber ich glaube auch, dass wir verantwortlich mit dem umgehen müssen, was Gott uns zur Verfügung stellt und dass wir tatsächlich uns als Haushalter sehen sollten. Das, was wir für Gott einsetzen, wird nicht verloren sein. Und einige von euch werden das kennen, dass wenn man etwas weggibt und einsetzt für Gott, dass man es irgendwie auf irgendeine Art und Weise vielfältig von Gott zurückbekommt. Und selbst wenn nicht, kann und wird Gott so etwas segnen. Die erste Anmerkung, wir sind Haushalter, zum Haushalten berufen. Und zweite Anmerkung, wir sind reich, reich bei Gott. Es gibt viele Menschen, die reich sind an Geld, aber arm an anderen Dingen. Und ich denke, es geht euch wie mir, dass einem sofort Menschen einfallen. Wo man sagt, der ist, wie das hier in der Überschrift steht, der arme Reiche. Der mag viel Geld haben, aber ich würde im Leben nicht mit dem tauschen wollen. Wir können nicht alles mit Geld kaufen. Ich behaupte sogar, wir können relativ wenig mit Geld kaufen, was wirklich von Bedeutung ist für unser Leben. Und wir können reich sein, auch wenn wir wenig Geld und wenig materielle Güter besitzen. Wir sind reich, wenn wir Freunde haben. Wenn wir Menschen haben, die für uns da sind, für die wir da sein können. Wir sind reich, wenn wir eine intakte Ehe führen können, wenn wir ein Kind im Arm halten können. Wir sind reich, wenn wir Gaben und Talente haben, die wir einsetzen können. Wir sind reich in unserer persönlichen Beziehung zu Gott. Wir sind reich durch diese Verbindung mit dem Gott, der uns geschaffen hat und diese Beziehung mit uns leben möchte, über den Tod hinaus, der uns eine Perspektive gibt für unser Leben. Wir sind reich durch die Liebe Gottes, die er in uns hineingelegt hat. Und sicherlich gibt es noch viele Reichtümer, die wir noch lange nicht entdeckt haben. Das wäre ein zweiter Vorschlag, auf Entdeckungsreise zu gehen. Was hat Gott mir, uns geschenkt, das uns reich macht? Liebe Gemeinde, lasst uns in diesem Sinne gute Haushalter sein und auf Entdeckungsreise gehen, dankbar genießen und einsetzen, was Gott uns geschenkt hat. Amen.